You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
3-2-1, eine neue Episode vom German Gunners Podcast, die Ausgabe 321 nämlich. Wir blicken zurück auf unser hart erkämpftes 1-0 beim FC Everton vom Samstagabend und blicken voraus auf den Ligapokal-Viertelfinale kurz vor Weihnachten, Heimspiel gegen Crystal Palace. Wie immer in dem Mikrofon Felix Calling aus Südniedersachsen mittlerweile schon und Christian ist in der Homebase in Münster.
Ja, schönen guten Abend an alle.
Ja, guten Abend. Noch 2 Tage bis Heiligabend. Wir dachten, wir können noch mal ganz entspannt eine Episode einstreuen und haben auch eben gerade schon festgestellt, dass so viel über das morgige Spiel gegen Crystal Palace gar nicht bekannt ist, weil es keine Pressekonferenz gegeben hat. Umso besser können wir den Part kurz halten und uns aufs vergangene Wochenende konzentrieren. Was 3 Punkte zur Folge hatte beim FC Everton, was in dem Sinne selbstverständlich sein muss, wenn man den Titel holen will, nicht immer selbstverständlich in der Vergangenheit war und angesichts der anderen Ergebnisse vom Wochenende auch bitter nötig war, dass wir da nicht gestrauchelt sind, schon wieder auswärts.
Ja, war es auf jeden Fall. Also City mit dem Sieg gegen West Ham, gut war zu erwarten in gewisser Weise bei der Form, die West Ham momentan hat.
Und bei der Form, dann, die City hat.
Genau, und Haaland hat dann im Endeffekt natürlich deutlich. Liverpool siegte bei den Spurs, Chelsea gut Remis, Aston Villa im Nachgang gewonnen gegen United mit 2-1. Also man sieht daran schon, dass weniger als 3 Punkte nicht nur für die Tabelle, sondern glaube ich auch die Gesamtstimmung nicht besonders gut gewesen wären kurz vor Weihnachten. Von daher unfassbar wichtige 3 Punkte im neuen, wie heißt es, Hill-Dickinson-Stadion oder ja. Irgendwie so, ne? Sah ganz nett aus, muss ich sagen, was man so in Bildern gesehen hat.
Die Lage ist außerordentlich gut, das ist ja direkt am Fluss. Ja. Stimmungsmäßig hat das Spiel nicht so viel hergegeben.
Nö, also am Anfang schon, ne?
Am Anfang schon, aber ich sag mal so, es war jetzt nicht so, was ich aus dem Goodison Park kennengelernt habe, ne? So, dass irgendwie Everton nochmal nach vorne gepeitscht wird, was man ja auch positiv ausgelegt uns zugute schreiben kann. Wenngleich die Stimmung nach dem Sieg auch heute noch, so was ich noch so ein bisschen gelesen habe, so richtig tipptopp ist sie auch nicht, obwohl gewonnen wurde.
Ja, wir haben uns ja auch sehr, sehr rege ausgetauscht, weil wir beide relativ, glaube ich, in Rage waren, als wir das ganze Spiel gesehen haben, aufgrund der, ja, drohenden Déjà-vus in Anführungsstrichen hinsichtlich hinten reindrücken lassen, vielleicht spät einkassieren mit dem allerersten Torschuss des Gegners, so gefühlt wolfsmäßig. Oder auch ein bisschen Aston Villa, obwohl es da natürlich nicht der erste Torschuss war, aber eben dieses späte Gegentor oder auch Sunderland. Ich glaube, wir waren beide relativ irritiert über diese passive Herangehensweise, die wir da gesehen haben, sei es erste als aber auch zweite Halbzeit. Und dennoch irgendwie auch die irritiert darüber.
Die Pessimisten sagen passiv, die Optimisten sagen kontrolliert.
Ja, genau. Also es ist so eine Mixed Bag halt im Endeffekt. Du hast halt dieses Gefühl oder diese diesen Anspruch zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier auf 2 oder 3, machen den Sack zu. Was zugegebenerweise, wenn wir nicht zweimal das Aluminium getroffen hätten und Trossard eine sehr, sehr gute Chance ganz knapp rechts am Tor vorbeischlenzt, wahrscheinlich auch getan hätten. Und dann würden wir das Ganze ganz anders bewerten. Und auf der anderen Seite hast du dieses, na, ich nenne es mal irgendwie, Everton so ein bisschen das Leben aus den Adern ziehen irgendwie. Völlig ja runterspielend, kontrolliert irgendwie den Ball zur Eckfahne tragen und all diese Dinge, die wir in den letzten 15 bis 20 Minuten gesehen haben. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, obwohl ich immer noch auf der Seite stehe, dass ich mir irgendwie eigentlich wünsche, dass wir nicht in diese Situation kommen. Auch wenn es natürlich eine Auswärtspartie bei Everton ist, die sicherlich nicht als leicht zu bezeichnen ist, aber dennoch bei dem, was Everton selbst geleistet hat, meines Erachtens hätte anders gestaltet werden können.
Ja, bin ich auch dabei. Also wenn du früh mit 1-0 in Führung gehst, irgendwie in der rund um 20., 25. Minute und dann quasi am Ende eines Auswärtsspiels immer nur 1-0 noch führst, finde ich, hast du keinen guten Job gemacht. Oder, ja doch, hast du in dem Sinne keinen guten Job gemacht. Entweder du hast es nicht geschafft, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, was wir de facto nicht gemacht haben. Und klar, Pfostentreffer, das ist in gewisser Weise auch Pech. Aber es sind ja nicht nur diese beiden Chancen gewesen. Ich fand, wir hatten die eine oder andere Konterchance, die wir sehr, sehr dürftig zu Ende spielen, wo wir uns dann teilweise Tim Basaka auch im Weg gestanden haben. Teilweise war der letzte Pass irgendwie nicht richtig gut. Das heißt also, klar, positiv hervorheben muss man, dass wir natürlich die Chancen hatten, auch die Kontergelegenheiten, aber negativ betrachtet haben wir sie halt nicht zu Ende gespielt und mit einem 1-0 lässt du den Gegner halt immer noch am Leben. Und klar, man kann sagen, angesichts der vielen Spiele haben wir uns jetzt auch nicht völlig verausgabt und wir haben es gut gemacht. Everton musste, hatte ich dir auch geschrieben, Everton musste in der ersten Halbzeit irgendwie sehr viel laufen. Das hat man auch gemerkt, die waren irgendwie dann auch müde. Da kam ja von denen in der zweiten Halbzeit dann gegen Ende des Spiels wirklich nicht mehr viel. Die einzige Gefahr hat immer irgendwie bestanden, wenn wir irgendwie Blödsinn gemacht haben in der Defensive. Das war in dem Sinne schon ganz gut und ich glaube auch Expected Goals war .35 oder so von Everton. Also alles super, aber gerade wenn du diese Überlegenheit hast und wenn du sozusagen dem Gegner quasi gar keine Gelegenheit gibst, ein Tor zu schießen und der auch überhaupt nicht die Gelegenheit bekommt und mal selbst aktiv ergreift, dann erwarte ich von einem Tabellenführer der Premier League einfach und auch von der Mannschaft, die Meister werden möchte, einen Ticken mehr Entschlossenheit. Klar kann man immer argumentieren, wir mussten nicht mehr machen, aber es ist schon dreimal schiefgegangen in letzter Zeit. Sunderland, Villa und fast bei den gegen die Wolves, also mit dem späten Gegentor, du hattest es angesprochen. Die Frage ist halt, ob man sein Glück wirklich so strapazieren möchte. Und das ist sozusagen das eine. Und das zweite, ich fand, wir haben insgesamt, selbst wenn wir die Kontrolle gehabt hatten, über weite Teile der 90 Minuten, ich klammer mal so erste Halbzeit und direkt nach der zweiten Halbzeit, bisschen aus, in der ersten Halbzeit so 10, 15 Minuten, dann haben wir trotzdem kein gutes Auswärtsspiel gemacht. Sehr fehleranfällig gespielt, fand ich. Viele Dinge, glaube ich, im Ansatz schon richtig gemacht. Also ich glaube, die Herangehensweise an das Spiel war gar nicht so verkehrt, aber wir haben es dann letztendlich nicht gut umgesetzt. Seien es die Konter, seien es die Standardsituation gewesen, sei es auch die eine oder andere Beistaffette in der Offensive, wo wir, ich hatte häufig den Eindruck, einfach, dann lieber zurückgespielt haben, als in irgendeiner Form mal was Kreatives versucht haben. Und in dem Sinne war es dann, glaube ich, schon recht dürftig. Gerade auch, wenn man sieht, dass jetzt irgendwie eine Woche Pause war, man schon auch so ein bisschen die Hoffnung ist übertrieben, aber ich glaube, die Erwartung war schon da auch, dass wir ein bisschen dominanter, souveräner auftreten und das Spiel dann auch ein bisschen früher entscheiden, als jetzt das 1-0 sehr lange offen zu lassen. Ich glaube, das sind so die beiden Gründe wahrscheinlich, warum nicht so eine richtige Freude oder mega Überfreude aufgekommen ist. Ich denke, die Ergebnisse sind gut, aber ich glaube, die Mannschaft spielt momentan nicht ihren besten, definitiv nicht ihren besten Fußball.
Nee, spielt sie nicht. Das würde wahrscheinlich weniger ins Gewicht fallen, wenn City momentan nicht so in diesen Lauf gekommen wäre, in dem sie sich jetzt gerade befinden. Dann wäre es meines Erachtens nicht so immer wieder dieser direkte Vergleich und diese extreme Drucksituation. Man würde das wahrscheinlich anders bewerten. Ich glaube schon, dass zum Beispiel immer noch die Verletzung von Gabriel ein Thema ist, was auch vielleicht offensiv ein bisschen hemmt, weil man schon, finde ich, schon alleine dadurch gemerkt hat, dass Saliba zurückgekommen ist, dass halt auf einmal wieder mehr Struktur, mehr Sicherheit in dem Bereich war und das auch ausstrahlt auf den ganzen anderen Mannschaftsteil. Wenn du das jetzt noch mit Gabriel passt, dann hast du dann wieder diese vielleicht eher beruhigende Rückversicherung nach hinten, die auch den Offensivspielern vielleicht so ein bisschen mehr den Kopf frei hält. So, zumindest scheint es an manchen Stellen ein wenig. Insgesamt gesehen bin ich aber auch da bei dir, dass wir einfach schlichtweg nicht genug auch offensiv versucht haben. Also klar, wir haben diese Pfostentreffer, diese Aktion von Trossard, und das sind natürlich dann Situationen, wo du ja einmal Pech hast oder andererseits der von Trossard, wo ich denke, den muss er eigentlich machen, und das dann einfach natürlich anders gestalten kannst. Nur oftmals haben wir dann gesehen, diesen Abbruch des Offensivspiels, wieder ein Pass zurück, hinten rum, quer, all diese Dinge. Der einzige Pass, den, glaube ich, Jokeres durchgesteckt bekommen hat, war von Saliba, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sonst kam da auch nicht viel an Zuspiel. Es ist halt insgesamt gesehen so eine Situation, die du oder wo du es dir selber natürlich dann schwer machst, ne? Weil wenn wir uns mal die Situation mit dem Elfmeter oder dem potenziellen Elfmeter für Everton angucken, dann war das schon so eine Sache, wo wir beide direkt spontan gesagt haben: Oh Scheiße, jetzt geht's dahin, weil jetzt kriegen wir den Elfer gegen uns. Und das sind auch Situationen, die sind auch schon gepfiffen worden und nicht nur einmal. Also das auch ist dann halt
vor allem, ja.
Natürlich, genau. Und du reitest dann so ein bisschen auf dieser Klinge und begibst dich dann natürlich auf wirklich erneut wieder sehr dünnes Eis. Und wenn du das einfach ja mit einer etwas aktiveren Spielweise angehst, dann raubst du dir vielleicht eben oder raubst du dem Gegner halt eben diese Option durch so eine doofe Geschichte oder irgendeinen glücklichen Ball, der reinfällt, irgendwie wieder eben ranzukommen und das Ganze auszugleichen. Ich meine, du kannst eine Expected Goals Anzahl haben, wie du möchtest, so niedrig, wie du möchtest. Wenn der doof reinfliegt, so wie gegen Aston Villa, und der fällt dann da irgendwie doof hin und der trifft den halt ganz nett, ja, dann nutzt die ganze Statistik nichts, dann sind die 3 Punkte futsch. Ne? Und das ist diese Gefahr, finde ich, die du insbesondere auch in Auswärtsspielen dir dann immer unnötig aufbürdest. Und wo man einfach gucken muss, dass man dem halt aktiv entgegenwirkt. Und dieses aktiv Entgegenwirken haben wir am Samstag definitiv nicht gehabt. Natürlich kann ich alles nachvollziehen, dass es ein schweres Auswärtsspiel ist, dass du auch auswärts in den letzten Spielen immer nicht gewonnen hast, nicht besonders gut ausgesehen hast, all diese Dinge. Musst aber natürlich trotzdem irgendwo dann auch wieder die Kurve in den Auswärtspartien kriegen, wie ich finde. Wolves zu Hause waren dahingehend ja immer ein bisschen ein Ausreißer. Aber auswärts gesehen, finde ich, würde ich mir wünschen, wenn wir an der Stelle einfach auch offensiv, nicht nur in der Kontrolle defensiv, aber offensiv insbesondere, einfach noch ein bisschen dominanter auftreten würden.
Ja, zumal man ja gesehen hat, dass wir immer, wenn wir mal präzise und schnell gespielt haben, Everton sofort ins Schwimmen gekommen ist. Ne? Also wir haben das
ja unmittelbar.
Ja, genau. Wir haben das viel zu selten eigentlich genutzt. Und klar, Pickford hat nach dem Spiel gesagt, David Raya musste nichts halten. Aber Pickford musste eigentlich im Endeffekt auch nichts halten. Die beiden Pfostenschüsse, da konnte er nichts machen. Und sonst war jetzt auch nicht so viel auf seinem Tor, wo ich gesagt hätte, oh, der war jetzt mal in irgendeiner Form eine sehr gute Torwartleistung, die ein weiteres Tor verhindert hat. Nee, genau. Und dann gab es halt immer noch so diese Unzulänglichkeiten. Also ich hatte 100% darauf gewettet, dass nach diesem Pass von Raya auf, ich weiß gar nicht, Kinkepi oder Calafiori, der dann ins Aus ging, kurz vor Schluss, dass durch den Einwurf dann irgendwas passiert. Also das sind so Sachen, ja, ich meine, die Frage ist nach, warum die Mannschaft wirkt in weiten Teilen nicht frisch gerade oder nicht so wach. Und insbesondere jetzt vor dem Hintergrund, dass wir eine Woche Pause hatten, da ist umso erstaunlicher eigentlich, weil man schon so ein bisschen gehofft hatte, okay, es war jetzt Zeit zur Erholung da. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass wir irgendwie wacher, frischer, ausgeruhter wirkten als beispielsweise gegen Aston Villa oder gegen die Wolves. Also da hat man irgendwie, hat man sowohl defensiv als auch offensiv nicht gesehen. Wir hatten defensiv sehr, sehr viele auch schwierige, risky Zuspiele immer gemacht und auch offensiv, ja, da waren ein paar schöne Ballstaffetten mit bei, zwei, drei Situationen, aber ansonsten standen wir uns auch sehr häufig im Weg, keine guten Zuspiele, wenn es mal Gelegenheiten gab, vor allem ich war gjörkerisch nicht energisch genug, nicht präsent genug im 16er und in der Box. Also eine Vielzahl von kleinen Defiziten, die sich an anderen Tagen dann sicherlich aufsummieren und auch dafür sorgen, dass du solche Spiele nicht gewinnst. Fakt ist, dass wir sie gewonnen haben. Schön und gut. Wichtig. Aber wir machen eher so diese kleinen, ich sag jetzt mal, Baustellen, die wir so mitschleppen, Sorgen. Und da bin ich gespannt, ob wir die jetzt in den nächsten Spielen irgendwie abstellen können. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was der Hauptgrund dafür ist, weil Müdigkeit konnte es jetzt zumindest nach einer Woche Pause nicht sein. Ist es das fehlende Zusammenspielen durch die vielen Verletzungen? Aber zumindest ist die Mannschaft, die er gespielt hat, hat ja auch einen Großteil der Spiele schon zusammen bestritten diese Saison. Ich bin immer noch so ein bisschen am Rätseln, warum wir nicht gerade so nicht am Limit sind, aber warum wir nicht eine Stufe oder zwei Stufen besser spielen momentan. Oder ist es einfach ein üblicher kleiner Knick in der Leistung, den du in jeder Saison irgendwie mal hast?
Du hast natürlich Schwankungen, ohne Frage. Es war aber trotzdem auch in die gesamte Saison ja bisher nicht so, dass du jedes Mal irgendwie gesagt hättest, Arsenal spielt schon an seinem möglichen Limit, was sie spielerisch leisten können. Sie waren halt anders ausgerichtet und anders formiert und haben dadurch halt eine Menge Spiele gewonnen. Aber ich finde da immer, auch wenn sie nicht zwingend ein offensives Feuerwerk oder irgendetwas in der Art abgebrannt haben, fand ich es aber souveräner und auch in der Souveränität kontrollierter, wenn man das so formulieren kann. Es wird immer die Phasen geben, in der du in einer Saison, egal in welchem Sport, mit welcher Mannschaft, mal so eine Art kleinen Hänger halt vielleicht hast, wo du dich mehr quälen muss. Die entscheidende Frage in diesen Situationen und Phasen ist halt, wie kommst du da durch? Lässt du da eine immens große Anzahl an Punkten liegen oder hältst du eben Kurs? Das ist jetzt wieder Kurs, war davor zugehenderweise kurz ein bisschen mit liegen lassen, siehe Villa, Chelsea. Das waren dann schon Punktverluste, die irgendwo erklärbar waren und auch jetzt kein absoluter Beinbruch in einer Saison gegen die Mannschaften sind, aber natürlich dann entschmerzten. Wir haben jetzt von den nächsten vier Spielen drei zu Hause und da müssen wir gucken, dass wir da eben diesen Rhythmus, diesen positiven Rhythmus uns selber wieder schaffen, wie wir ihn in dieser Woche mit Spurs, Bayern, all das gehabt haben. Das war eine ganz anderes Flair, eine ganz andere Herangehensweise an die Spiele. Nun kannst du nicht jede Phase der Saison miteinander vergleichen, aber das ist vielleicht so ein bisschen eine Blaupause, wo wir hin müssen, weil die Woche war extremst gut.
Ja, natürlich. Und natürlich spielt es auch immer eine Rolle, gegen wen du spielst, ohne jetzt irgendwie Wolves, Everton und Brügge zu sehr zu diskreditieren, aber es ist natürlich nicht die gleiche Schublade wie Bayern, Tottenham und Chelsea, das ist auch klar. Ja, wenn es so einfach wäre, dass wir einfach sagen, wir legen wieder zwei Schippen drauf, wenn es gegen Villa zu Hause geht. Gerne. Ich glaube schon, dass es ein paar strukturelle Probleme gibt momentan. Ich finde, wir schießen sehr wenig Tore oder vergleichsweise wenig Tore. Klar, die Defensive steht ganz gut. Gyökeres, auch das Spiel gegen Everton hat aus meiner Sicht jetzt nicht dazu beigetragen, dass ich richtig optimistisch bin, dass er sozusagen der Go-To-Guy ist für die zweite Saisonhälfte. Muss ich ganz ehrlich sagen, also sowohl was Präsenz angeht und ich glaube, ich hatte es dir geschrieben, er verliert aus meiner Sicht einfach die wichtigen Zweikämpfe. Da setzt er sich nicht durch momentan. So, und die Frage ist halt, kriegt er dieses körperliche an Plus nochmal im Laufe der Saison drauf, dass er halt solche Duelle gewinnt, weil wenn er das nicht bekommt, dann ja, dann ist er eigentlich in gewisser Weise nicht hilfreich, außer bei Elfmeterschießen, wenn er da jetzt irgendwie den 14. in Folge getroffen hat, dann können wir ihn einwechseln für K.O.-Duelle, aber
ja gut, also ich finde schon, dass man einen gewissen Unterschied schon gesehen hat, jetzt auch zur letzten Partie. Ich finde, der Elfmeter, da kann man jetzt sagen, er hat ein Tor gemacht, aber es war nur ein Elfmeter. Ja, aber es war der entscheidende Elfmeter und er war drin. Muss man auch mal sagen. Und ich finde, er war unfassbar überzeugend geschossen. Das sind Themen, finde ich. Wir hatten vor Jahren mal eine Situation mit Kai Havertz, da hat er auch über einen Elfmeter sich diese notwendige Selbstsicherheit geholt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir da gespielt haben.
Das war in Bournemouth, glaube ich.
Ich hatte jetzt irgendwas mit Brighton im Kopf, aber Bournemouth könnte auch sein. Jedenfalls auswärts. Hauptsache Italien, genau. Das können Schlüsselmomente sein. Was ich vorhin schon gesagt habe, gewisse Zuspiele, Pässe in die Lücke haben wir außer von Saliba nicht wirklich gehabt. Ich glaube, Ødegaard hat es nochmal versucht, aber das war nicht wirklich pralle. Da konnte nicht viel passieren. Die eine Situation, wo er definitiv körperlich stärker sein muss, ist die kurz vor dem tatsächlichen Elfmeter, wo er Elfmeter gefordert hat, wo ich glaube, wenn er in der Mitte einfach robuster bleibt, macht er den Treffer. Das sind die Situationen, an denen er arbeiten muss. Also das sind die Positionen, wenn er sich in die bringt. Dafür ist er da. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich finde, man darf ihn oder man kann ihn jetzt auch nicht zwingend immer mit den anderen vergleichen, weil er ein anderer Spielertyp ist. Und das muss einem, glaube ich, bewusst sein. Und gewisse Schemata eines Spiels müssen dann auch klicken. Und da müssen beide Seiten, die Mannschaft an sich und er als Teil der Mannschaft im System sich natürlich auch aneinander anpassen und auch gewöhnen. Ich glaube, es hat er auch selber nach der Partie gesagt, dass das natürlich auch ein Anpassungsmodus ist, in dem man sich dann halt jetzt gegenseitig auch befindet. Ne? Aber wichtig ist für einen Stürmer sind Tore und dann kommt man, glaube ich, auch wieder näher ran an die Situation, ist vielleicht eben den Tacken schneller und eher am Ball und netzt sie dann ein. Ne? Ich bin gespannt, wie es in den nächsten weiteren Partien läuft, aber das muss eigentlich jetzt für ihn so ein Startpunkt sein, von dem aus er in so ein bisschen in so einen Torrhythmus einfach kommt.
Ja, weißt du, ohne dass ich jetzt zu sehr mich noch an alle Details erinnern kann, bei Havertz erster Phase bei uns, da weiß ich aber, dass es bei ihm vor allem die Schwäche im Abschluss war, aber er hatte die Chancen, er hat sich sozusagen in die Räume gebracht und ich habe immer den Eindruck, dass Gyökeres noch einen Schritt davor quasi ist. Er muss sich sozusagen durch seine Spielintelligenz und seine körperliche Präsenz erstmal in die Räume bringen quasi. Also ich fand, Havertz war zu der Zeit irgendwie schon den einen Schritt weiter, was natürlich auch naheliegend ist, weil er die Premier League ja kannte und solche Sachen. Ich bin skeptisch, dass Gyökeres diesen Schritt jetzt irgendwie innerhalb der nächsten ein, zwei Spiele oder so machen kann. Aber es ist aus meiner Sicht dringend benötigt, dass wir da jemanden haben und im Fall der Fälle, ganz ehrlich, soll gegen Brighton halt Jesus von Anfang an spielen.
Ja, wird man sehen, wie die taktische Ausrichtung ist. Natürlich, jetzt kommen immer mehr Optionen für Arteta, mit denen er spielen kann. Vielleicht auch angepasst an entsprechende Spielstile und Typen der Gegner. Jakic wird ja nicht von jetzt auf gleich alles dann entsprechend, auf der Platte haben. Das ist natürlich auch ein Prozess. Was ich an der Situation so interessant finde, dass ich glaube, dass es halt ein gegenseitiger Prozess ist. Also dieses, natürlich muss...
Wir machen es ihm auch nicht einfach.
Exakt, genau. Also ein gewisser Stürmertyp, der er ist, benötigt eine gewisse Art von Spiel und von Zuspielen und die sind auch meines Erachtens insgesamt nicht in dem optimalen Umfang gegeben. Und das bedingt sich natürlich immer auch durch gewisse Art und Weise des Anbietens der Laufwege und all diese Dinge, deshalb eben gegenseitig. Also es ist ein Prozess der Mannschaft und des Stürmers an sich. Und ich hoffe einfach, dass wir da allein dadurch, dass er Tore erzielt, so einen Multiplikator der Geschwindigkeit des Anpassungsprozesses bekommen. Weil ich glaube, dass es oftmals dann so ein Feuer sein kann, was dann da entzündet wird, was sowas halt relativ schnell entflammen kann.
Ja, Stichwort Zuspieler. Ich fand Ödegaard relativ blass in den 90 Minuten. Subimendi auch, definitiv mit einem Leistungsknick gerade nach unten. Einziger aus meiner Sicht, der überhaupt so ein bisschen Normalform hatte, war Declan Rice.
Ja.
Vielleicht noch Timber und Calafiori, aber ja, die anderen waren alle definitiv nicht auf dem Niveau, was ich erwarte. Und dann, wenn sozusagen aus dem Mittelfeld Subimendi, Ödegaard auch nicht die Zuspiele kommen, insbesondere die zweiten Bälle. Ich fand, also wenn wir mal eine Ecke gehabt haben, wir haben dann, war der Ball ganz schnell wieder bei Raya und wir haben wieder neu aufgebaut. Also ich fand, wir haben dann auch immer so sehr viel, sehr schnell und sehr einfach irgendwie auch Platz hergegeben. Und das ist natürlich auch für einen einzigen Stürmer da vorne wirklich schwer. Ich hoffe sehr, dass er Tore macht und auch die Gelegenheit bekommt. Ich bin gespannt. Also ich glaube mittlerweile mehr, dass es in der Tat ein Systemproblem ist, als jetzt ein individuelles Problem bei Gyökeres, wenngleich ich glaube, auch wenn er die guten Zuspiele kommt, dass er noch eine Schippe auch von der Person her drauf legen muss. Defensiv gegen Everton wenig zugelassen, muss man dann in dem Sinne positiv mal wieder hervorheben, auch mal wieder zu Null gespielt. War insbesondere in den letzten Auswärtsspielen nicht der Fall und ich hatte auch den Eindruck, dass Salibas Präsenz schon auch da wieder extrem geholfen hat, dass Timber auf seiner angestammten rechten Seite spielen konnte. Das war, glaube ich, insbesondere in so einem Auswärtsspiel ist das extrem wichtig einfach. Zu Hause kann man vielleicht noch ein bisschen kaschieren mit Heimatmosphäre und so, aber ich gerade auswärts, glaube ich, willst du zumindest einen von beiden, Saliba, Gabriel, in deiner Startelf haben.
Ja. Absolute wichtige Personalie eben dieses, was ich schon vorhin sagte, diese wichtige Säule hinten in der Mitte und dann gepaart mit den passenden Außenverteidigern, die gibt der ganzen Mannschaft halt extrem viel Sicherheit. Das merkt man.
Ja. Gut, ich habe es schon gesagt, die anderen haben auch alle gewonnen, aber auch die anderen haben irgendwie Verletzungen. Isak vermutlich Beinbruch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon offiziell bestätigt ist. Das ist natürlich ein längerer Ausfall, den man eigentlich nicht wünscht. Ich habe aber gerade nochmal gelesen, Fernandes hat sich wohl auch verletzt bei United.
Ja, musste zur Halbzeit ausgewechselt werden und soll wohl auch länger ausfallen. Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das Pendel in die andere Richtung schlägt, aber es zeigt schon auch, dass die hohe Belastung, ich glaube, bei Fernandes ist es schon auch irgendwas Muskuläres.
Ja, bei Isak war es natürlich super unglücklich, ne? Das,
das quasi ist beim Sinne nicht Torabschluss mit Belastung zu erklären.
Nee, das, aber das zeigt halt wieder die Diskussion, die wir auch im Sommer hatten mit der Frage Transfersummen, auf wie viel Spieler setzen und all diese Dinge oder lieber streuen, so wo wir uns verortet haben. Das kann dir natürlich ganz schön das Genick brechen, ne? Wenn du dann durch so eine Situation, die wirklich sehr unglücklich war, ja, dann wahrscheinlich einen Saisonaus produzierst, ne?
Klar, mein Faktor Glück gehört auch in einer Saison definitiv dazu. Ja, lass ganz kurz noch bei Premier League bleiben. Es bleibt natürlich spannend. Wir haben jetzt zwar noch den Pokal, sprechen wir gleich noch drüber. Nächstes Wochenende ist dann eigentlich regulärer Boxing Day, aber aufgrund des Freitags, den der Boxing Day dieses Jahr hat, gibt es nur ein Spiel, nämlich Newcastle gegen Man United. Und wir sind dann am Samstag gegen Brighton dran und die anderen Spiele finden dann auch Sonntag statt. Ganz kurz, Brighton, aus meiner Sicht im Heimspiel definitiv ein Must-Win und ich glaube auch momentan ein ganz guter Zeitpunkt, gegen die zu spielen. Haben im Dezember kein Spiel gewonnen, da ist das Selbstvertrauen jetzt nicht so hoch. Immer unangenehm, aber ich glaube nicht mehr vergleichbar mit dem Brighton von vor ein bis zwei Jahren, wo wir wirklich viele Probleme hatten mit.
Nee, das sicherlich nicht, aber dennoch glaube ich immer noch ein unangenehmer Gegner. Ich bin gespannt, ob sie da so einen Low Block machen oder ob sie halt sich ein bisschen was trauen, was uns sicherlich in gewisser Weise entgegenkommen würde. Aber unterm Strich gesehen, ein absolutes Must-Win. Du musst du gewinnen im Heimspiel, wenn du nicht nur insgesamt um den Titel mitspielst oder mitspielen willst, sondern wenn du auch in dieser heißen Weihnachts-Neujahrsphase das Optimum rausholen willst. Weil das ist eine Phase, in der sich eine ganze Menge auch in gewisser Art und Weise sortiert oder neu sortieren kann. Und da musst du da sein, insbesondere in den Heimspielen. Das ist unerlässlich.
City hat mir gesagt, schon, glaube ich, in der letzten Episode, Auswärtsspiel in Nottingham am Samstag dann mittags. Wir sind dann um 16 Uhr dran und das Abendspiel 18:30 ist Chelsea Aston Villa.
Ja, ist eine Menge Musik drin an dem Spieltag, muss ich sagen. Schöne Partien. Wenn wir gewinnen, umso schöner, dann kann man sich die anderen auch ganz gut angucken. Aber gut, City sowieso vorher, aber
genau, wir haben wieder das gleiche, sozusagen in dem Sinne das gleiche, die gleiche Problematik wie am Wochenende auch, als City dann schon vorbeigegangen ist, drehen aber dafür dann darauf am nächsten Spieltag das Ganze um. Das spielen wir nämlich erst gegen Villa und City spielt dann zwei Tage später in Sunderland.
Ja, gucken wir. Also für uns, ich sag mal so, dieses selbst in der Hand zu haben, ist immer schön. Ich bin dann immer so aus so einer American Football Terminologie, make it a two-score game, finde ich immer etwas entspannter, wenn du halt dir mal einen Patzer erlauben kannst. Hier
momentan
mathematisch nicht wirklich möglich, außer beide würden unentschieden spielen, natürlich, aber ja, lässt den Puls steigen, sagen wir es mal so.
Bevor es dann am Wochenende mit der Premier League weitergeht, steht noch ein Pokalspiel für uns an, nämlich Ligapokal am Dienstagabend gegen Crystal Palace bei Sky zu sehen. Wer Lust hat, sich vor Heiligabend noch schon oder noch zu bescheren oder noch zusätzlich zu beschenken. Auslosung hat ja auch schon stattgefunden. Der Sieger dieser Partie spielt dann Halbfinale gegen Chelsea mit Hin- und Rückspiel im Januar, ich glaube am 12. Januar und dann das Rückspiel am 2. Februar. Die Frage jetzt so ein bisschen, glaube zwei Sachen können wir noch kurz diskutieren in dieser Episode. Zum einen, wer spielt, und die andere Frage ist ein bisschen Stellenwert des Pokals. Angesichts der Tatsache, dass wir in der Champions League eigentlich so gut wie weiter sind unter den ersten acht direkt und die beiden Partien in der Champions League im Januar eigentlich nicht mehr so wichtig sind, wir auch nicht in diese Playoffs müssen, das heißt, wir haben im Februar eine Woche mehr Pause. Angesichts der Tatsache müsste man da den Carabao Cup nicht noch etwas neu bewerten und höher stufen, als er eigentlich ist, weil die Gelegenheit zu einem Titel doch schon zumindest greifbarer ist. Oder sagst du, mir vollkommen egal, wir haben vier Premier League-Spiele innerhalb von 11 Tagen, viel rotieren, wenn man rausfliegt, kein Drama, Wobei ich ja immer weiß, dass du jemand auch bist, der gerne von Momentum spricht. Und das würde natürlich ein bisschen verloren gehen dann.
Ja, würde es wahrscheinlich.
Und Crystal Palace wirkt auch nicht als gerade sehr frische Mannschaft. Das kommt auch noch hinzu.
Momentan nicht. Ich glaube, haben auch ein paar Abgänge für den Afrika-Cup, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Gegen Leeds verloren, relativ eindeutig. Deutlich. Genau.
Ich bin bei sowas immer hin und her gerissen. Zum einen, da hast du recht, bin ich immer ein Freund davon, dass man so eine Serie halt ausbaut, dass man sich dadurch Selbstvertrauen holt, nicht nur als Mannschaft, sondern auch vielleicht als einzelne Spieler, wie wir es schon oft auch gesehen haben. Dann hast du auf der anderen Seite genau eben diese vier Premier League-Spiele in dieser kurzen Zeit, wo du vieles in gewisse Richtungen lenken kannst oder sich in gewisse Richtungen bewegt. Ligapokal ist für mich am Anfang der Saison immer der absolute Wettbewerb, den man eigentlich vernachlässigen kann. Viele Diskussionen, die ich auch so an anderen Stellen gelesen oder gehört habe, geht natürlich auch in die Richtung, dass man sagt, okay, ist vielleicht, wenn man, auch wenn es nur der Ligapokal ist, diesen Pokal einsammeln würde, dass vielleicht so dieser Schlüssel, dieses Aufbrechen von diesem Thema, die Mannschaft muss und möchte unbedingt irgendwie anfangen, Titel zu gewinnen. In der Konstellation, in der Zusammensetzung, nach den vielen zweiten Plätzen, kann das so ein bisschen dieses Deadlock brechen. Kann ich hören, das Argument, weiß ich aber nicht, ob ich dem so viel abgewinnen kann. Ich weiß nicht, ob das der Stellenwert das ist oder ob das in der Psyche einer professionellen Sportmannschaft so leicht quasi umzulegen ist mit dem Ligapokal. Weil man ja schon irgendwie sagen muss, dass er nicht so den unfassbar hohen Stellenwert hat, kann ich schwer beurteilen irgendwie. Ich kann dem Argument was abgewinnen. Insgesamt bin ich, glaube ich, trotzdem immer noch auf dieser Schiene, dass ich sage, okay, wir rotieren das jetzt und haben immer noch eine Mannschaft, die in der Lage sein sollte, auch Crystal Palace zu Hause zu schlagen. Und dann schauen wir mal, wie, wenn das so wäre, die Situation sich im Januar mit dem, wie du gerade schon dargestellt hast, mit nicht anstehenden Champions League-Themen sich so darstellt. Und so, ich glaube, so würde ich das angehen. Ich würde die Partie jetzt erstmal noch in dem Sinne der Nicht-Priorisierung dieses Pokals nehmen und rotieren. Und dann gucken, was ist Status quo, wenn ich weiterkommen sollte und dann an dem Zeitpunkt der Saison dann bin. Wenn das irgendwie jetzt gerade Sinn macht in der Gesamtheit der Ausführung.
Wir haben ja offensiv durchaus Potenzial auch zu rotieren und zu tauschen, nur defensiv nicht. Von daher die große Frage. Ich glaube, offensiv stellt sich die Mannschaft schon ganz gut auf. Wer spielt defensiv? Also außer Kepa im Tor.
Ich wollte gerade sagen, Kepa im Tor ist für mich gesetzt. Lewis Skelly, würde ich sagen, spielt.
Auch einfacher Chor, ja.
Ja, Norgard spielt.
Innenverteidigung.
Das ist die Frage. ich könnte ihn mir in der Innenverteidigung vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ich glaube auch, man würde ihn eher da spielen lassen als beispielsweise einen Salmon, obwohl der jetzt ein paar Champions League-Minuten auch bekommen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das riskiert.
Nee, das wäre natürlich schon ein sehr, sehr großer Call.
Ne? Zumal man dann natürlich beispielsweise auch einen Josh Nichols auf die Rechtsverteidigerposition stellen könnte.
Zum Beispiel, ne? Also gibt eine Menge, was man da auch vielleicht mal außerhalb der Box denken kann.
Wir kommen aber ohne Academy-Unterstützung, glaube ich, nicht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Saliba und Timba riskiert.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht, nicht so gerne, dass wir das tun.
Gut, also Norgard in der Innenverteidigung würde bedeuten, dass dann wahrscheinlich wir im Mittelfeld ein bisschen umstellen müssten, da Zubimendi und Declan Rice sicherlich eine Pause kriegen, würde es bedeuten, dass Arteta wählen könnte mit Merino, Neri, Ibarreche Eze, Ødegaard vielleicht, um ein bisschen Stabilität reinzukriegen und Minuten zu bekommen.
Genau. Vorne.
Vorne stellt sich eigentlich auf mit Madueke,
Martinelli, Jesus, genau, alternativ Jokeres, je nachdem, ob er ihm noch ein bisschen Schwung geben möchte.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Arteta hat ja auch gesagt, dass Jesus jetzt in der Lage ist, Spiele zu starten, von daher.
Genau, außerdem brauchst du ja auch noch entsprechend Firepower von der Bank. Also das ist,
die Bank würde sicherlich relativ gut aussehen. Also im Endeffekt, die Bank, die am Samstag in Everton war, könnte auch jetzt sozusagen Startelf sein.
Ohne Frage, absolut. Ja, ich denke, ein bisschen Academy werden wir sehen. Wäre zumindest sinnvoll. Und Ethan and Mary würde ich mir auch wieder wünschen, ja, dass wir ihn, was wir ihn mal von Anfang an sehen. Also da, wo er reingekommen ist, die paar Male war er immer präsent sofort, war er immer gut. Er bringt eine gewisse Agilität mit rein in die ganze Sache. Würde mich nicht nur freuen für ihn, sondern würde ich auch echt begrüßen.
Ja, schauen wir mal. Morgen Abend, ich glaube 8:45 ist Anstoß. Kann man sich dann in Ruhe noch nebenbei angucken und es sich schon mal gemütlich und besinnlich machen. Wie gesagt,
Sky zeigt das, meine ich, ne?
Genau, auf dem Sky Sport Premier League Kanal.
Ja.
Und Samstag dann 16 Uhr auch bei Sky zu sehen, natürlich das Heimspiel gegen Brighton. Die nächsten beiden Partien sind das also und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder und werden dann vor allem den Fokus legen auf das Premier League Wochenende und mal gucken, was sich seitdem alles noch so ein bisschen ergeben hat und vielleicht bekommen wir dann auch schon bekommen definitiv eine Vorausschau auf die Partie gegen Villa und mit der hoffentlich ein oder anderen positiven Personalie dann noch Rückkehr. Gabriel ist ja zumindest für Aston Villa eine Option, was ich so gelesen habe.
Ja, Havertz auch sehr nah dran.
Ja, schauen wir mal. Nicht, dass wir irgendwann mal eine Clean Bill of Health haben, aber.
Ja, das glaub ich nie. Das wird nicht passieren. Das ist noch nie gewesen.
Okay. In diesem Sinne, dann schließen wir mal diese Episode. Wir wünschen euch angenehme und schöne Festtage im Kreis von Familie, Freunden und anderen lieben Menschen. Und ich werde Samstag ausnahmsweise mal nicht gucken können, da die familiären Verpflichtungen sich leider bis zum 27. ziehen. Deswegen werde ich es dann in Ruhe Samstagabend irgendwann mal nachschauen und weiß nicht, ob es ein gutes Omen ist, weil ich habe noch kein Spiel verpasst diese Saison, zumindest kein Premier League-Spiel.
Dann muss ich dich dieses Mal updaten.
Ja, wir müssen halt noch Simon ins Emirates schicken, jetzt nach Weihnachten.
Das auch noch. Ja, gucken
wir. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, euch ein paar schöne Tage und wir hören uns Anfang der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin.
Macht's gut, ciao.